Mehr Menschlichkeit im Business. Bei Themen rund um New Work, New Learning und Diversity. Mit Gidi Weiß und Timothy Tasch. Willkommen bei Taschenweisheiten.
Moin.
Morgen.
Hallo.
Hallo.
Heute ist Paco hier bei uns, extra aus Essen angereist, zu uns hier nach Köln. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch schon.
Worüber sprechen wir denn heute?
Der Auslöser für diese Folge war, dass ich auf einen eurer Posts auf LinkedIn kommentiert habe. Und da ging es, glaube ich, darum, dass ich mit der Idee kam, dass man Diversity erst dann in Unternehmen wirkungsvoll auf die Agenda bringen könnte, wenn es einem oder wenn es uns gelänge, auch Kennziffern, KPIs zu hinterlegen.
Und ich habe das Thema direkt geliebt und habe dich direkt eingeladen und du bist der Einladung gefolgt, mag ich sehr. Also die Messbarkeit, ne? Und wir hatten auch ein bisschen uns im Vorfeld schon unterhalten, bei dir ist Messbarkeit in deinem Berufsleben auch immer wieder mal ein Thema gewesen, an verschiedenen Stationen, aus verschiedenen Hintergründen und Thematiken und Rollen heraus. Und Timothy, ist bei dir Messbarkeit ein Thema?
Definitiv, ja. Im früheren Job als Personalentwickler, als Diversity-Spezialist in Unternehmen, die Frage, was messen wir, wie und warum, würde ich zusammenfassen.
Genau. Okay. Im wissenschaftlichen Diskurs ist es ja auch eine Riesenfrage. Ne? Und wenn ich jetzt hier daherkommen würde und sagen würde, dieser Podcast ist immer wieder auf den Top 100 Listen von Business-Podcasts und hat im Durchschnitt eine Klickzahl von X, weiß ich die Zahlen nicht, da müsste ich das nicht fragen, und hat ein Rating.
Ist das Ranking.
Rating und ein Rating von XY. Würde euch das irgendwas sagen?
Ja, und vielleicht auch nicht unwichtig, stark monoton steigende Anzahl an Klicks, ne?
Verstehe.
Oder streng monoton steigend.
Ah, das heißt, du brauchst andere Zahlen, um es überhaupt einordnen zu können.
Genau, brauchst Vergleiche, Kontext.
Liebe direkt dein Beispiel, neige dann oft zu ihr zu sagen, oh, es interessiert mich, wie viele Menschen haben zugeschaut, wie, und dann gehe ich da rein und habe für mich dann gemerkt, und das war wirklich ein Schlüsselmoment im Podcasting, dass ich mit den Zahlen nicht anfangen kann, weil ich einfach nicht weiß, wie ich die zu interpretieren habe. Und das war für mich der Moment, wo ich zu Gedi gesagt habe, bis ich verstanden habe, was ich mit diesen Data machen soll, mache ich das nicht mehr. So.
Ja, und ich frage auch immer wieder, ne, was bringt es dir, diese Zahlen zu kennen? Ja. Weil gerade diese Vergleichbarkeit und dass da irgendwie eine Veränderung drin ist, wir neigen ja auch dazu, gerade Klickzahlen bei LinkedIn und Ähnliches, ne? Wie viele Menschen haben mein Posting geliked oder angeklickt, dass Menschen daraus etwas ableiten, was für sie irgendwie eine Wichtigkeit erlangt, würde ich behaupten. Ich stecke da nicht drin, weil mir geht das nicht so. Ich gucke mir das gar nicht an, diese Statistik dahinter.
Ich finde es, also wenn ich jetzt dran denke, euer Podcast hat ja auch einen Purpose, ne? Ihr habt ja auch etwas, was dahinter steht. Wäre es nicht fast wichtiger, und da kommen wir schon auf das Thema KPI, zu wissen, dass eine Person dadurch ihr Leben positiv verändern konnte, anstatt 1000 Klicks mehr gehabt zu haben. Nur die Frage ist, ob dann dieses positive Feedback zu euch zurückkommt. Mein Leben wurde dadurch positiv verändert. Und genauso kann es ja in Unternehmen auch sein. Ne? Wissen wir das? Was ist Quantität versus Qualität? Es ist einfach auch sehr komplex.
Aha, ja, wunderbares Beispiel dafür.
Ja.
Und die Messbarkeit in Unternehmen, Paco, inwiefern spielte das für dich in deinem Arbeitsleben? Ich mach mal Plural drauf.
Ja, eigentlich auch, weil ich immer oder sehr, sehr lange schon zwischen zwei Welten navigiere im Berufsleben. Auf der einen Seite das Thema Key Account Management, Vertrieb. Auf der anderen Seite das Thema Learning, Training, Coaching. Und das sind ja zwei Themen, die scheinbar auch gegensätzliche Dinge mitbringen. Ne, beim Key-Account-Vertrieb ist die Messbarkeit natürlich das A und O. Ne? Wie legst du sonst auch die Bezahlung von Vertrieblern fest, ne, mit dem variablen Anteil? Du machst das an Erfolgen fest. Beim Training, beim Learning, ich meine, für uns ist es ein No-Brainer, dass wir sagen, natürlich ist lebenslanges Lernen essentiell, um sich weiterzuentwickeln. Und trotzdem, und jetzt komme ich ganz explizit auf deine Frage zurück, war es zum Beispiel in meiner Zeit bei Henkel wichtig, auch gegenüber den Stakeholdern darstellen zu können, was bringt denn die Investition in das Training? Was können wir denn daraus messbar ableiten? Ja, und dann natürlich die Korrelation zwischen Trainingsaufwand und Ergebnissen. Ich meine, das ist ja ein ähnliches Thema wie bei der Werbung. Wo ist da die Kausalität? Was wäre gewesen, wenn wir keine Werbung gemacht hätten? Oder was wäre gewesen, wenn wir kein Training gemacht hätten? Und deswegen war das Thema KPIs da auch schon im Kontext von Lernen Training auch sehr wichtig.
Zur Kausalität gerade schon an. Wir gehen ganz häufig einfach davon aus, wenn wir A reinstecken, kommt B dabei raus. So funktioniert weder Lernen noch die meisten Zahlen. Und bei dieser Rolle, die du gerade beschrieben hast, war Learning Development ein Thema, ne?
Genau.
Trainingskontext.
Ja, genau. Also ich war verantwortlich für bei den Henkel-Klebstoffen für das gesamte für die gesamte Trainingsorganisation, außer Leadership, das war bei Corporate Human Resource verankert, aber sonst waren das 4 Campi und da haben wir halt die, sowohl mit internen Ressourcen als auch mit externen Ressourcen, haben wir dann die 26.000 Mitarbeiter im Bereich Henkel-Klebstoffe dann trainiert.
Huiuiui.
Ja.
Wenn so viele Mitarbeitende da waren, woran habt ihr festgemacht, was der Bedarf überhaupt war und wie habt ihr dann gemessen, ob das, was ihr euch vorgestellt habt, was es bräuchte, auch tatsächlich Realität wurde.
Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da komme ich auf eine kleine Story zu sprechen. Also das Gespräch und die Nähe zu den Stakeholdern war natürlich eminent wichtig. Was sind dort dann die Hauptstakeholder gewesen? Das sind die 11 Heads der Business Units gewesen, die mir in den unterschiedlichen Hierarchieebenen dann gespiegelt haben, beziehungsweise dann proaktiv auf mich zugekommen sind. So, das ist das, was wir brauchen. Und ich war damals natürlich nur relativ neu in dem Kontext. Das war eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Dann war ich auf einer Veranstaltung und einer der Keynote-Speaker war der Head of Learning von McKinsey. Und den habe ich dann, und der hat sehr stark darauf rekurriert, wie wichtig die Kommunikation mit Stakeholdern ist. Und den habe ich dann mal gefragt, ich befinde mich gerade in diesem Spannungsfeld, auf der einen Seite Kommunikation, Sichtbarkeit bei und mit Stakeholdern und auf der anderen Seite die richtige Arbeit, nämlich das Weiterentwickeln der Inhalte, mein Team zu führen. Und da war ich so ein bisschen out of balance und suchte da meine Mitte. Und dann fragte ich ihn diesbezüglich, wenn du das quantifizieren könntest, was würdest du mir denn an Prozentsatz meiner Arbeitszeit zum Thema Stakeholder-Kommunikation empfehlen? Da hat er gesagt, natürlich überspitzt, 90% deiner Arbeit sollte Stakeholder-Kommunikation sein. Musste ich erstmal verdauen, aber den Kern der Sache hat er, glaube ich, gut getroffen.
Ich liebe dein Beispiel deswegen, weil auch direkt eine Zahl gefallen ist, 90%.
Ja.
Was bedeutet das denn, dass du 10% im Umkehrschluss für andere Tätigkeiten nutzen kannst und kennt diese Person deinen Arbeitsalltag, die Kontextfaktoren und vielleicht auch die Ziele der Organisation? Also das ist ja eine aus dem Ärmel geschüttelte Zahl aus meiner Sicht jetzt.
Absolut. Ja, ich glaube schon, dass er wusste, wovon er spricht, weil er in einer ähnlichen Position, McKinsey will ich jetzt nicht mit meiner Position vergleichen, aber schon auch wusste. Und es geht eben um Sichtbarkeit. Mhm. Da sind wir vielleicht ist das aber auch schon ein bisschen zu weit der Bogen, aber Sichtbarkeit versus Substanz. Das war für mich so, ne? Ich will mit meinem Team arbeiten. Ich will an der Qualität der Inhalte, der Trainingsdidaktik und so. Ich will nicht einfach nur tolle Gespräche führen mit Stakeholdern. Dafür werde ich nicht bezahlt, ne? Und dieses Spannungsfeld aufzulösen, boah, das hat mich ganz schön lange begleitet.
Da spricht so viel zu mir gerade. Als du bei StakeholderInnen warst, war ich sofort bei der Vielzahl an StakeholderInnen, die rund um Messbarkeit existieren können. Und ich kann mich so gut erinnern, als ich den ersten Job als Diversity-Spezialist angetreten bin und der erste Satz von HR war, ja, jetzt musst du erstmal Daten erheben. Wir haben keine. Von wem? Kundschaft und Mitarbeitenden und ProjektpartnerInnen. Und dann kam so eine lange Liste von, und ich so, aha. Und die gleichen Datensätze für jeden StakeholderIn oder wie? Ja, nee, es braucht natürlich unterschiedliche Daten. Und wie werden die StakeholderInnen diese Daten interpretieren? Ja, da braucht es auch einen unterschiedlichen Rahmen. Mhm. So, und als du 90% sagtest gerade, also ich habe Gelis Kommentar sehr geschätzt gerade, weil was machst du mit den übrigen 10%? Ich hatte ja auch noch andere Dinge zu tun. Mhm. Aber ich saß da und mein erster Gedanke war, ja, ich und me and which team? Und wie soll ich das jetzt tun? Das ist ja schon wirklich eine sehr, sehr komplexe Aufgabe, die wir hier gerade beschreiben.
Ja, da fällt mir sofort etwas zu ein. Wir unterschätzen, dass wenn wir beauftragt sind als Spezialist in dem Moment, tief in ein Thema reinzugehen, sollten wir uns viel mehr bewusst sein, dass wir in dem Moment wirklich der Spezialist oder die Spezialistin sind. Kein anderer hat so viel Einblicke in das Thema wie du. Das heißt, du wägst ab, wie viel du in welches Thema reingehst und das, was du dann später als Ergebnis präsentierst, wer soll dich denn da bitte schön challengen? Du bist der Experte, da kann dich keiner glaubhaft challengen. Deswegen hast du da, glaube ich, viel mehr Freiheiten. Das ist dann, ist ein Modell, was mich fasziniert, Dunning-Kruger. Ne? Bewusste Kompetenz. Die anderen haben die unbewusste Inkompetenz und wenn sie Glück haben, haben sie die bewusste Inkompetenz. Und die meisten, mit denen du dann kommunizierst, sind im Stadium der bewussten Inkompetenz. Zum Glück. Und dann kannst du denen erzählen, was du weißt und das ist dann maßgebend.
Also du meinst so ein bisschen, ich weiß, was ich nicht weiß, ne, in diesem Modell. Und da kommen wir auch in die Richtung, wer interpretiert die Zahlen, wer repräsentiert die Zahlen. Und das ja auch häufig, wenn wir beispielsweise eine Mitarbeitendenbefragung machen. Da gibt es verschiedene Maßstäbe, die gesetzt werden, also Dinge, die befragt werden, beispielsweise Mitarbeitendenzufriedenheit. Oder ist, ne, wenn Diversity war der Kontext, wo es dich einfach auch interessiert hat, wie kann man denn dahin gehen? Da werden ganz häufig Dinge befragt, wie welche Vorerfahrungen hast du gemacht, welche Kategorien treffen auf dich zu. Manche Dinge dürfen arbeitsrechtlich nicht einfach befragt werden. Andere Dinge, je nachdem, wie es auch kommuniziert ist, hast du auch gerade schon reingebracht, Paco. Die können dann in interne Abstimmung mit abgefragt werden. Aber was mache ich denn damit, wenn ich dann weiß, so und so viele Menschen von unseren X-Mitarbeitenden haben eine beispielsweise Migrationsgeschichte oder sind queer oder sind schwarz oder Neurodivergenz spielt eine Rolle oder. Oder wenn ich sage, hey, so und so viele Frauen sind bei uns im Unternehmen. Es gibt für mich als lesende Person von diesen Zahlen immer noch keinen Aufschluss darüber, wie ist die Lebensrealität, die Arbeitslebensrealität dieser Menschen? Absolut. Fühlen die sich gleichberechtigt? Fühlen die sich eingebunden in das System? Und was ist mit den Menschen, die eine andere Geschichte haben? Und da dieses, wie kommuniziere ich das nach außen? Was wird repräsentiert? Und warum frage ich das überhaupt ab? Was ist eigentlich das Ziel dessen? Und was soll der Impact sein?
Geli, da bin ich absolut bei dir und da kommen mir gerade nochmal eine Assoziation und ein Tool in den Kopf, dass ich bei Henkel auch über eine ehemalige meiner Mitarbeiterinnen auch kennengelernt habe, das Thema Working Out Loud. Und finde ich ein sehr spannendes Tool. Und da stellt sich mir die Frage, wie sinnvoll ist es tatsächlich, und jetzt stelle ich meine eigene Idee natürlich auch so ein bisschen in Frage, wie sinnvoll ist es tatsächlich zu versuchen, gerade beim Thema Diversity auf KPIs abstellen zu wollen, um dann irgendwas festzustellen oder auch, wie du ja gerade sehr eindrucksvoll ausgeführt hast, oder etwas völlig Sinnloses glaubhaft feststellen zu wollen, aber eigentlich nichts bringt. Oder du gehst in die Organisation mit Tools wie Working Out Loud rein und versuchst als Grassroot-Bewegung von innen heraus dagegen zu wirken, indem du es ermöglichst, dass sich Teams, Personen besser kennenlernen und dann eben dann einfach organisch Diversität ermöglichst.
Ich glaube, da müssen wir unterscheiden zwischen, was ist eine Legitimation einer Zahl und was bedeutet diese Zahl in dem Fall, also welchen Purpose hat die Zahl? Du hast Purpose schon reingebracht, ich mag das sehr. Und wenn, also ich sage nicht, dass solche Befragungen nicht irgendwie sinnvoll sind, aber wir sollten uns hinterfragen, wofür sind sie sinnvoll? Und wenn der Purpose ist, dass das schon eine Maßnahme ist, die Befragung an sich, dann würde ich sagen, fail.
Ja.
Ne? Und das, was du gerade ansprichst mit WOL, also wirklich mal laut, ist eine Maßnahme, die sich daraus ableitet. Das heißt, ich brauche in vielen Fällen, ich halte das nicht immer für sinnvoll, das ist eine ganz klare Positionierung, erstmal eine Legitimation, wie ich überhaupt eine Grundlage für eine Maßnahme habe. Mhm. Wenn wir Zahlen immer wieder spiegeln und bestimmte Menschen Zahlen eben dementsprechend nach vorne präsentieren, dann auch zu gucken, was ist eigentlich nicht abgebildet, welche Information steckt da nicht drin. Mhm. Ich glaube, dieser Blick fehlt ganz häufig, um dann davon Maßnahmen abzuleiten. Und WOL könnte eine Maßnahme sein. Du hast gerade schon von ExpertInnen des eigenen Lebens gesprochen. Mhm. Ich mag den Ansatz sehr, der kommt ja auch aus der coachenden Haltung heraus. Und um das zuzulassen und dann einen Rahmen für zu schaffen und Maßnahmen, wie beispielsweise eine Praktik wie WOL, einführen zu können, muss ich ja erstens das Verständnis haben von, das sind mündige Menschen, die Bescheid wissen, was sie brauchen. Und dann haben wir zusätzlich trotzdem diesen Kontextfaktor mit, das sind Menschen, die das freiwillig machen. Das heißt, es melden sich häufig die gleichen Menschen, die da irgendwie Bock drauf haben, sich in den Austausch zu bewegen. Also wer hat überhaupt die Möglichkeiten? Wo sind die Rahmenbedingungen stimmig? Und dann kann ich immer noch nicht anschließend messen, wie erfolgreich war das. Und gerade bei WOL, was ja ein selbstgesetztes Ziel ist, also es geht um Peer Learning. Wie kann ich denn am Ende messen, dass die Person das erreicht hat, was sie sich zum Ziel gesetzt hat?
Ja.
Kann ich einfach fragen, was sind denn jetzt deine Pläne? Und da sind wir bei kurzfristig, langfristig.
Ja, ich glaube aber zum Beispiel, dass wenn es mir als Organisation gelingt oder als Projektleiter oder Projektleiterin WOL, die Anzahl der Working Out Loud Gruppen, die Verteilung bei einem internationalen Konzern in den Regionen, die übergreifende Kollegenkonstellation in den Gruppen, dass jemand aus dem Supply Chain mit Marketing, das sind, finde ich, schon noch spannende Indikatoren, die darauf einzahlen könnten, dass man diverser wird. Müsste man natürlich nochmal drüber nachdenken, aber ich glaube schon, dass das durchaus Indikatoren sein könnten. Eine andere Sache, die mir gerade noch durch den Kopf geht, ist, ne, Henkel, Corporate Language, natürlich Englisch, in Deutschland Deutsch, aber hauptsächlich Englisch. So, und jetzt kommen wir auf, wie ich finde, eine sehr stark unterschätzte Komponente, nämlich die Sprache. Die Native Speaker Englisch sind, haben, und nicht nur was Diversität angeht, aber auch was Projektleitung angeht, was Hörbarkeit, Sichtbarkeit angeht, einen enormen Vorteil in Meetings, in Projektgruppen. Die sich dann in ihrer Native Language ausdrücken dürfen, haben gegenüber Leuten, die eben nicht so versiert sind in der Sprache. Und wenn die dann auch schon sowieso, sagen wir mal, defensiver in der Kommunikation sind, die gehen unter. Und auch das sind, wie ich finde, Diversitätskomponenten, die total unterschätzt werden. Und bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Ne? Jedes Individuum, ne? Also jeder hat so seine eigene Geschichte. Aber es geht ja auch, wie finde ich, nicht nur um Selbstwirksamkeit, die ich vielleicht als Individuum dann auf den Teppich bringen möchte, sondern es geht ja auch in einer Organisation um organisationale Ziele. Und je größer der Hebel ist, desto mehr werde ich dann auch erreichen.
Das höre ich, also erinnert mich an ganz vielen Gesprächen, die ich überwiegend mit HRler ja dann auch damals geführt habe, im besagten Praxisbeispiel, wo wir irgendwann mal ja auch gelandet sind bei, naja, Menschen sind ja nicht entweder oder. Ne? Also ich kann ja irgendwie Native Speaker englischsprachig sein und queer. Und
absolut.
Zeitgleich auch vielleicht eine Migrationserfahrung mitbringen. Und für mich war immer so ganz relevant, wo gehen wir mit diesen Informationen halt hin? Also geht es jetzt irgendwie programmatisch darum, dass unsere Belegschaft im Unternehmen die Kundschaft spiegeln soll, weil wir da irgendwie neue Segmente uns erschließen wollen.
Okay.
So, und wir sagen, okay, Staff soll bitte irgendwie, und das war ein zentrales Ziel in diesem Unternehmen, aber auch da muss man ja dann die Folgefrage stellen, nur weil ich jetzt ein diverses Belegschaft innerhalb des Gebäudes auf der Storefloor habe, habe ich nicht automatisch meine Kundschaftsbeziehung gestärkt. Wie interagiert Kundschaft mit meiner Belegschaft? So dass beispielsweise, ne, um auf dieses Beispiel dann irgendwie zu kommen. Und das verdeutlicht für mich halt auch nochmal jetzt in diesem Gespräch, wie wichtig die Zielsetzung einfach ist. So, was mache ich jetzt damit? Und ich finde, das ist ein total legitimes Ziel, zu sagen, wir wollen uns neue Kundensegmente, Kundschaftssegmente erschließen und den über die Belegschaft dafür.
Ja. So. Ja.
Ich liebe das Beispiel von Paco gerade deswegen. Du bist direkt auf Selbstwirksamkeit als einen Faktor eingegangen. Selbstwirksamkeit ist super schwer zu messen.
Mhm. Ja.
Das ist das
sehr subjektiv.
Ja, voll. Mhm. Und da scheitern ja auch ganz gerne Evaluationspraktiken. Mhm. Also die Bögen anschließend aushändigen und da auch immer die Frage, zu welchem Zeitpunkt händige ich das aus? Ne? Also ich mache mal ein ganz plakatives Beispiel. Wenn ich essen gehe oder zu essen bestelle und direkt im Anschluss an das Essen eine Bewertung für das Essen abgeben muss oder soll oder darf, kann, dann bewerte ich, wie das Essen aussah, wie es roch, wie es geschmeckt hat. Wenn ich das direkt abliefere, aber zwei Tage später eine Lebensmittelvergiftung habe, hoppala.
Ja,
und dann ist das nicht mehr mit drin. Und so kann ich auch zu bestimmten Zeitpunkten nur bestimmte Dinge messen.
Hm.
Und das Beispiel von dir, und du hast gerade Intersektionalität mit reingebracht, also die Überschneidung von verschiedenen Diversitätsmerkmalen und Dimensionen. Und ich mag das deswegen, weil wir arbeiten ja auch mit sehr vielen Dimensionen, also 12 an der Zahl.
Mhm.
Und die Auswirkungen hast du direkt mitbenannt. Ne? Was hat das für eine Auswirkung für diese Person, die nicht Erstsprachlerin ist?
Mhm.
Und dass ich dann nicht so eloquent sein kann.
Mhm.
Also Machtstruktur hast du angesprochen,
genau.
Ganz implizit.
Mhm.
Und ich möchte es auch echt explizit machen, weil es ein wichtiger Faktor ist, dass diese Kontextfaktoren von Macht und Selbstwirksamkeit und Bedeutung, aber auch Relevanz, welche Relevanz hat es für wen?
Ne?
Für die, die in der Mehrheitssprache unterwegs sind, anhand deines Beispiels, ist das nicht relevant.
Aber
für die, die ausgeschlossen werden, durchaus. Deswegen ist es auch relevant, wer die Zahlen wie interpretiert und auf welcher Seite sie dargestellt werden.
Ja.
Wenn ich jetzt behaupten würde, so und so viele Prozent unserer Belegschaft sprechen die Erstsprache, die hier im Vordergrund steht, am häufigsten gesprochen wird, dann sieht das ja erstmal aus, als wäre es kein Problem. Wenn ich aber sage, so und so viele Menschen werden ausgeschlossen, ist das eine ganz andere Message.
Das sind ja genau die Themen, und das habe ich dann auch erst wahrscheinlich für mich relativ spät akzeptiert. Ich möchte gar nicht nur mit vielen Pakos im Team sein. Das ist ja stinklangweilig. Ja, ganz ehrlich. Vielleicht im Idealfall, wenn ich ganz gut mit mir auskomme, finde ich die sympathisch, aber langweilig und komplementär ist es schon mal gar nicht.
Du hast mir so eine schöne Einladung hier gerade ausgesprochen für spielerische Elemente.
Okay.
Na, willst du spielen?
Du hast was mitgebracht und hast es kurz angeteasert und habe ich direkt gesagt, ich will es gar nicht wissen, ich will es erleben.
Ja,
schön.
Wir haben jetzt heute insgesamt, das können wir ja direkt verraten, 3 spielerische Elemente.
Oh, wow.
Mal, wo wir landen in der Verknüpfung davon.
Okay.
Magst du einfach mit deinem Start?
Sehr gerne. Also es ist eine eher intuitive Herangehensweise. Das ist ein Kartenspiel, das nennt sich Teamplay.
Aha.
Und dort gibt es halt viele Spielkarten mit unterschiedlichen Personenbeschreibungen, Charakteristika, Persönlichkeitsmerkmalen. Das Spiel übrigens, das finde ich soll auch sein, ist von Dirk Grossom entwickelt worden, mit dem ich so einige Berührungspunkte hatte, derzeit nicht so viele, aber ich finde das ein cooles Tool und das wird auch sehr oft in Teamkontexten benutzt. Und was ich mir gedacht habe, ist, hier sind zum Beispiel 4 Karten, die heißen die Abenteurerin, der Abenteurer, also immer in beiden gegendert, die Heldin, der Held, die Rebellin, der Rebell und die Freiheitssucherin, der Freiheitssucher. Das sind 4 grünliche. Ich habe übrigens nur ein paar rausgezogen. Das Kartenspiel hat natürlich viel mehr, aber ich wollte es jetzt didaktisch reduzieren, damit wir das hier auch verdauen können. Und dann gibt es die 4 gelben Karten, die Umsetzerin, die Entscheiderin, die Schöpferin und die Fokussiererin. Wenn ich diese 4 gelben Karten vor mir sehe, welche von denen ist denn die, in der ich mich, sagen wir mal, in der Rolle am präsentesten fühle, in dem Kontext? Und ich sag jetzt mal, ich nehme jetzt für mich den Umsetzer. Ich bin jemand, der gerne umsetzt, der pragmatisch. So, ich gebe euch jetzt mal die anderen 3 gelben Karten.
Was haben wir denn?
Darfst du.
Und wir lesen gleich vor, was wir haben, damit die nicht zuschauen, auch wissen. Oh wow. Ja, das bin ich nicht, ne? Das gebe ich zurück.
Findest du dich einigermaßen wieder?
Ja, einmal habe ich mich gar nicht gefunden und einmal gut gefunden.
Okay. Also ganz kurz, vorne steht halt der Umsetzer oder die Umsetzerin und hinten stehen dann die Superkräfte dieser jeweiligen Personen. Und bei mir ist es eben die Wirksamkeit mit Effizienz, Fortschritt, Kontinuität, Souveränität und Erfolg.
Mhm.
Was steht denn bei euch vorne und was steht hinten?
Bei mir ist es die Schöpferin
okay.
auf der Vorderseite und da kannte ich die Rückseite noch nicht und finde ich ganz spannend. Also Vorderseite. Seite. Und die Rückseite ist Kreativität. Oh. Und da steht drunter Inspiration, Freiraum, Einfachheit, Ästhetik, Vielfalt als Bedürfnisse.
Boom. Ja, wie cool. Ich habe dann der Fokussierer. Das sind echt schöne Karten. Mhm. Superkraft ist Präsenz. Das finde ich auch sehr spannend gerade. Jetzt kommen so ein paar Begriffe. Aha. Ruhe, Durchblick, Effektivität, Konzentration und Achtsamkeit.
Hm.
Mag ich gerade.
Okay. Und so wie ich das, so wie ich den Dirk auch bei der Konzeption des Spiels verstanden habe, birgt es halt viele Gesprächsanlässe. Ne? Wenn ich als Coach in ein Team oder auch in ein Individualgespräch, Coachinggespräch reingehe, dann erleichtert es den Personen dann Begriffe, Begrifflichkeiten für bestimmte Handlungsstränge, Handlungsvorlieben dann auch verbalisieren zu können. Und so wie du gerade oder wie wir gerade auch Dinge verbunden haben, mit denen wir uns sofort auch identifizieren können, gab es insbesondere bei dir, Timothy, vielleicht ein oder zwei Stichwörter, die vielleicht so ein bisschen aus dem Rahmen fielen. Und auch darüber kann man ja dann sprechen. Und je nach, und deswegen ist der Kontext und die Zielsetzung auch so enorm wichtig. Man könnte ja auch sagen, Umsetzerin, ja, passt aber in dem Kontext gar nicht. Vielleicht passt dann doch besser die Karte. Und dann kann man als Coach wunderbar an den Themen arbeiten. Und je nach Zielsetzung ist es dann eben wichtig, zwei dieser Aspekte in den Vordergrund zu stellen, um die Ziele zu erreichen und andere eben zurückzustellen. Und das, diese Bewusstseinsmachung ist, glaube ich, sehr wichtig.
Um das dann auch messbar zu machen.
Richtig.
Vom Erfolg her.
Genau. Und jetzt kommen die vier grünen Karten. Und jetzt schlage ich kurz die Brücke zu dieser Stakeholder-Management-Geschichte. Ich sollte, und das ist dann auch wirklich der strukturierte Ansatz, natürlich auch Kenntnisse und auch Marktforschung durchführen. Wer sind denn die Stakeholder? Was haben die für eine Power im Unternehmen? Wie stehen die zu mir? Und dann sind eben die Heldin, die Rebellin. Und wenn ich dann zum Beispiel, jetzt, ne, weil du hast gerade in die Kamera, na, das ist zum Beispiel der Freiheitssucher. So, jetzt sehe ich, dass eine Person, die mir sehr wohlgesonnen ist im Unternehmen, ist dann Frau X. Und die Frau X hat dann tatsächlich vielleicht Dinge, die auf die Freiheitssuchen zutreffen. Offenheit, Freiraum, Leichtigkeit, Selbsttreue, Eigenständigkeit. So, das realisiere ich dann und merke dann, für meine Zielerreichung ist die gute Frau, die ist zwar sehr sympathisch, und aber ist dann nicht hilfreich. Ich brauche eigentlich jemanden, ich brauche die Heldin, den Helden. Nämlich mit Kraft, Sichtbarkeit. So, und wenn ich das benennen kann und verbalisieren kann, dann kann ich mir eine Strategie zurechtlegen, eine Vorgehensweise, wie ich selbst wirksamer werde und wie ich selbst durch meine Verbindung zu diesem Stakeholder, dieser Stakeholderin, meine Ziele besser erreichen kann.
Wir verknüpfen das jetzt einfach.
Gerne.
Ihr habt vorhin schon gesehen, ich habe die völlig wahllos rausgezogen.
Das könnt ihr bestätigen. Das kann ich bezeugen.
Das ist ein Spiel, Identic, kann ich sehr empfehlen. Lieb ich. So, jetzt darfst du direkt umsetzen. Ich gebe dir mal ein Blatt Papier, da sind zwei Felder drauf.
Ja.
Das kriegen wir alle. Ich wandle das so ein bisschen um, aber die Grundmechanik des Spiels bleibt identisch. Ich habe jetzt hier gleich eine Karte, wo ich nur das Bild sehe, weil ich das hier reinstecke und nicht sehe, was drunter steht. Mhm. Ja, das, was drunter steht, sind die Marker, anhand derer ich sage, wart ihr jetzt gut in der Umsetzung oder nicht? Huch, ich krieg die gar nicht alle da rein. Nicht reingucken, weil ich bin jetzt die Person, die euch beschreibt, was ich sehe, und ihr kriegt hier jeweils einen Stift und malt auf dieses Feld, was ihr von mir hört.
Auf das obere.
Genau, das obere nehmen wir. Okay.
In der Rolle der Fokussierer male ich das, was
nein,
du...
Nein, das okay. Gucken wir uns anschließend an. Okay. Danke für die Rückfrage. Das gucken wir uns anschließend an. Ich habe jetzt nur, ich glaube, das ist eine Minute oder anderthalb Zeit, euch zu beschreiben, was ich sehe. Ihr dürft keine Rückfragen stellen, ihr malt einfach. Okay. Es geht nicht um einen Schönheitswettbewerb, so viel kann ich schon mal sagen. Es geht darum, ob wir dann gemeinschaftlich Punkte erreichen, die wichtig waren, die ich selber noch nicht kenne, ja? Also das Bild sehe ich auch gerade zum ersten Mal.
Okay.
Ja? Okay. Seid ihr bereit?
Selbstverständlich.
Okay. Ihr habt in der oberen Hälfte ein viereckiges Gesicht, der so ein bisschen, also ich lese es als männlich, krummelig guckt. Und dieses Gesicht trägt einen Hut. Und das ist wie so eine Art Westernhut mit einer Schleife, die nach vorne zeigt. Die Person hat zwei Augen, ein paar Haare gucken raus, es sind zwei Ohren zu sehen und ein Mund und ein Kinn mit so einer Falte in der Mitte des Kinns. Dann ist ein Körper mit einem Hemd und zwei Arme, die jeweils drei Finger an den Händen haben, die nach vorne zeigen. Und die Person sitzt an einem Tisch, der aber so in der Draufsicht ist. Also so ein Viereck im unteren, mittleren Bereich. Auf diesem Tisch sind drei Spielkarten und eins davon ist ein Herz, die mittlere dieser Spielkarten. Und links von den drei Spielkarten ist eine Pistole, die da liegt, mit dem Schaft nach unten. Weiß nicht, ob das relevant ist. Dieser Tisch hat eine Tischdecke, die so flattert und so vier solche Falten anzeigt. Und ein Tischbein ist zu sehen, aber wirklich nur eins auf der linken Seite. Und unten sind 2, 4, 6 Zitronen zu sehen. Und zwei davon sind nur die Hälfte. Also eigentlich sind es 5 Zitronen und Zeit ist um.
Paco, wie ist es bei dir so mit Kunst und Malen?
Das ist eins meiner Traumata.
Dann sind wir schon mal miteinander hier verbunden.
So, ihr zwei tauscht jetzt das Bild. Das heißt, ihr bewertet jetzt das Bild der anderen Person. Und zwar seht ihr hier unten unter dem Bild Zahlen von 1 bis 10 und dann einen so ein Haken und einen so ein Kreuz. Mhm. Das Haken, also so ein kleines Häkchen, bedeutet ja. Das habt ihr auf jeden Fall sichtbar vor euch. Das hat die Person gemalt. Mhm. Und das drunter ist ein, nee, das ist nicht da. Ich würfe jetzt mal, dann seht ihr nämlich gleich, was von diesen 10 Punkten doppelte Punktzahlen gibt. Das ist die 8. Das könnt ihr da, wo plus 2 steht, ach ja, plus 2, nicht mal 2, könnt ihr schon mal ein Kreuzchen auf der 8 machen. Dann seht ihr, wenn der 8. Punkt...
Wie so ein Joker, wie so ein...
Genau, okay. Gibt nochmal extra Punkte.
Nice.
So. Jetzt verrate ich euch erstmal kurz, wie dieses Bild heißt. Pampelmusenpoker. Okay, sind wohl keine Zitronen, sind Pampelmusen.
Ah, du hast also gelügt. So, so.
Ich alte Lüge, ich. Ich zeige euch mal eben, wie das Bild original aussieht.
Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das sehen will. Oh,
cool, ja. Cooles Bild. Cooles
nice.
Bild. Ja. Ich finde, das hast du sehr gut beschrieben.
Danke. Mhm. Daran könntet ihr mich jetzt messen mit meinen Skills. Ich messe jetzt mal eure Skills im Sinne von, ob ihr die Sachen habt, die wichtig sind, die ich selbst nicht kannte. Erster Punkt, eine Pampelmusenhälfte ist links des Tisches zu sehen. Ist das sichtbar oder nicht?
Nein, nein.
Dann zweitens, auf dem Tisch liegt eine Pistole.
Oh no, was machen wir, wenn die Pistole da ist, aber nicht auf dem Tisch?
Doch, bei dir schon, doch. Bei dir schon, doch.
Jetzt kommt Punkt 3. Auf einer der Spielkarten ist dein Herz sichtbar.
Selbstverständlich. Na, Herz.
I tried.
Ja, genau.
Du darfst gütig sein. Viertens, auf dem Tisch liegen genau 3 Spielkarten.
Sowas von.
Fünftens, die Haare des Spielers sind sichtbar.
Die Haare plural, na gut, auch da bin ich mal milde.
Haare ist bei mir gerade so ein Thema.
Sechstens, auf der Kleidung des Mannes ist mindestens ein Knopf zu sehen.
Nope.
Oh, interessant. Ich habe euch gesagt, dass es ein Hemd ist.
Genau, direkt die Exkulpierungstaktiken hier wieder.
Siebtens, höchstens 2 Tischbeine sind sichtbar.
Höchstens.
Höchstens. Weißt du, ich hatte euch gesagt, ein Tischbein ist sichtbar, ne? Achtens, rechts des Tisches sind mindestens 2 Pampelmusen zu sehen.
Ich hatte ein Platzproblem, ne?
Mm-hmm. Same.
Neuntens, der Spieler trägt einen Hut mit einer Schleife.
Schleife?
Hm. I tried.
Ja, okay.
Und zehntens, die letzte, genau 2 der Pampelmusen haben Blätter. Oh je.
Okay. Forget it.
Wie viele Punkte dürft ihr gerne zusammenzählen und dann dieses kleine freie Kästchen, genau.
Ja, bei mir. Bei dir auch 5.
Ja.
Ah ja, okay. Ihr habt beide die 5. Reflektieren.
Okay. Ja.
Ja, wunderbar.
Dann schauen wir uns doch mal an. Ihr habt gerade schon gesagt, oder Paco, du hast gesagt, oh, das hast du wunderbar beschrieben. Das heißt, ich wurde anhand meiner Skills bewertet, bevor du wusstest, was ich dir eigentlich beschrieben habe, ob das einen Punkt gibt oder nicht.
Ja.
Sagst du jetzt immer noch, dass ich das gut beschrieben habe?
Darf ich das differenzieren?
Ja, unbedingt.
Okay. Ich finde generell ja, was das i-Tüpfelchen gewesen wäre, wenn du uns von Anfang an einen Hinweis gegeben hättest, wie viel Platz wir nach unten brauchen. Mhm. Weil ich hatte danach ein Platzproblem und deswegen konntest du sehr gut beschreiben und ich hatte aber keinen Platz mehr.
Ja.
Spannend. Ich glaube, aber in so Spielstressmomenten ist mein Gedächtnis auch nicht immer so ganz zuverlässig. Aber irgendwo relativ weit zu Beginn fiel oberes Drittel oder unteres. Ne? Also das war der erste, also ich habe mir so einen kleinen Punkt irgendwo da gemacht.
Okay.
Was dann aber passierte, ist Stress. Und dann war es mir auch einfach egal, ob ich im oberen Drittel bin oder nicht.
Okay.
Dann kam die Quittung am Ende, als es hieß die Pomplemousen, damals noch Zitrone.
Ja, genau.
müssen so und so liegen. Und da war mir klar, ja, nein.
Genau. Ah, so, ja. Ja. Aha. Und gerade mit dieser sehr berechtigten Kritik, ne, dass ich das nicht so klar strukturiert habe, keinen Überblick geliefert habe, ist es jetzt immer noch gut erklärt?
Als Gesamtbild würde ich schon sagen, ja.
Ja, okay.
Ja.
Und wenn du jetzt betrachtest, du hättest insgesamt 12 Punkte erreichen können, bei 10 plus die 2 extra, und hast jetzt 5 Punkte erreicht. Habe ich es immer noch gut erklärt?
Ja.
Oder hast du schlecht gemalt?
Ich habe im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich mein Potenzial sehr gut ausgeschöpft, aber ich habe trotzdem nicht gut gemalt, aber du hast trotzdem gut erklärt.
Okay.
Ich mag, dass das alles nebeneinander so koexistiert. Ja, liebe ich gerade.
Entweder oder. Ne?
Ja.
Und glaubt ihr, dass wenn ich gewusst hätte, was hier die Messfaktoren sind, wenn ich also durchaus mir das erst hätte durchlesen können, ich besser hätte erklären können, worauf es ankommt?
Hättest du quasi mehr Zeit gehabt, dir die...
Nee, hätte ich das überhaupt gedurft. Ne? Also
stimmt.
Hätte ich mir vorher durchlesen dürfen.
Ja, definitiv.
Ja, ne?
Na klar. Ich glaube, du hättest besser abstrahiert und wärst mehr zum Kern gekommen. Ja, definitiv.
Mhm. Oh wow, das ist echt ganz anders.
Aha.
Ah. Ja, nee, glaube ich nicht.
Okay.
Weil sie hätte es halt früher gewusst, aber ob sie die Fähigkeit hat, das quasi direkt dann zu beschreiben, das ist damit ja... Im Übrigen glaube ich auch nicht, wenn sie besser erklärt hätte, dass ich besser gemalt hätte. Das ist zwar eine andere Frage, aber also das ich weiß ich nicht, würde ich aber challengen.
Ja.
Also,
Timothy, ich habe da aber sehr tiefes Vertrauen in Geli und sie hätte das durchaus umsetzen können.
Love it, okay.
Was glaubt ihr denn, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte oder wir mehr Zeit gehabt hätten?
Spannende Frage. So wie du es gemacht hast, hätte mir das nicht so viel gebracht, weil ich hatte nach unten ja keinen Platz mehr.
Ja. Das heißt, Zeitfaktor war jetzt nicht so wirklich relevant.
Also gut, bei der Knopfgeschichte und so, da, ne, das hast du ja gar nicht. Du hast einige Dinge auch gar nicht erwähnt. Und trotzdem, finde ich, hast du es gut gemacht.
Aha.
Oh, wow. Ich finde auch übrigens, nur damit das jetzt mal einmal hier ins Mikro, ich finde auch, dass Geli das toll gemacht hat. Meine erste Impuls war, warum redet sie so schnell? Und dann habe ich erst wieder mich erinnert, dass Zeit läuft. Also das hatte ich komplett ausgeblendet. So, also hat mich aber tierisch gestört.
Ja. Aha, kann ich nachvollziehen. Das ist echt wenig Zeit. Ich wusste ja nicht mehr genau, es ist 1 Minute, 1,5. Ne? Also der Rahmen war ja gar nicht ganz klar. Und auch da, ich mache das jetzt mal hypothetisch mit euch weiter. So, jetzt habt ihr das Gefühl, ihr habt gegeneinander oder miteinander gespielt?
Unabhängig voneinander. Also weder das eine noch das. Also eher miteinander, aber gegeneinander auf gar keinen Fall.
Ich bin froh, dass das eher noch kam. Ich fühlte mich
ja schon. Nein.
Also ich war gedanklich auch bei dir. Wie geht's Paco? Na, du
stimmt.
Also, genauso gestresst wie ich.
Definitiv eher miteinander. Gegeneinander auf gar keinen Fall. Aber ich war schon auch sehr mit mir selbst beschäftigt.
Ja.
Oh, darf ich auch eine Frage jetzt stellen? Hat sich das für dich verändert, als Geli gesagt hat, wir bewerten jetzt?
Nö.
Okay, für mich schon.
Ja?
Ja. Das war ein anderes Gefühl. Ich so, nee, jetzt ist der auch noch zuständig zu bewerten. Okay, jetzt finde ich das nicht mehr so cool.
Okay. Und hätte es da für dich, Timothy, einen Unterschied gemacht, wenn ich von Anfang an gesagt hätte, wir addieren dann die Punktzahlen und gucken auf das Gesamtergebnis oder ihr werdet einzeln bewertet?
Das hätte irgendwas mit mir, könnt ihr jetzt nicht sagen was, aber das hätte auf jeden Fall was
mit mir gemacht. Ja.
Mit mir nicht so. Also ich muss sagen, es ist halt ein Spiel und ich bin schon jemand, der sehr competitive ist. Ne? Also das, aber ganz ehrlich, ich habe mich gefreut, dass wir gleiche Punktzahl, ne? Aber ich hätte mich auch wirklich genauso gefreut, wenn du mehr Punkte gehabt hättest als ich. Also das war wirklich spielerisch.
Ja.
Schön.
Und hätte ich euch jetzt die Bilder direkt im Anschluss abgenommen und ich hätte für euch jeweils bewertet im Sinne von, nee, sehe ich nicht so, weil du warst sehr wohlwollend, ne? Haare, ich bewerte mal als
ja.
Dann hätte ich jetzt gesagt, ich nehme das und ich versuche das so objektiv wie möglich zu machen.
Ja.
Und bewerte hier nach gleichen Standards. Hätte sich das anders angefühlt?
Definitiv. Ja, und das sind ja auch oft so Bewertungsschemata, Peer Reviews, ne? Mhm. Bei Coaching, bei Lerngeschichten. Und das, ich glaube schon, dass das wirksamer ist, wenn es Peer Reviews sind.
Ah.
Ja.
Ja, das mag ich, den Gedanken. Ich hätte das hart gechallenged, wenn du jetzt wie so eine Lehrerin, weil der erste, also erstens liebe ich mit einem Lehrer zusammen und habe das einfach gelernt. Und zweitens war der erste Satz, ja, es geht hier nicht um Schönheitsmalwettbewerb. Und das habe ich mir sofort abgespeichert und intern war mein Satz, I'll remind you of this later on. Ja.
Also es war schon relevant, wie das Setting insgesamt war.
Ja.
Ich komme dann nachher nochmal drauf. Ich liebe das, dass hier schon so also mehr rausgepurzelt ist, als ich jetzt dachte. Ich habe nämlich noch ein anderes spielerisches Element, das dürft ihr gerne erstmal kurz zur Seite legen. Dann mache ich das hier auch mal ein bisschen auf die Seite. Hier ist auch was anderes und ehrlicherweise sind es eigentlich vier miteinander verknüpfte, merke ich jetzt gerade.
Wow, das wird eine Spielefolge, das ist geil.
Finde ich richtig gut. Kennt ihr Box of Rocks?
Nein.
Ich habe random Karten gezogen, ich kann die auch nochmal mischen und wir spielen gegen zwei Steine, aber wir spielen gemeinschaftlich, das heißt, ich spiele jetzt mit.
Wir spielen gegen Steine.
Mhm, wir spielen gegen Steine.
Mache ich täglich.
Das ist immer dieser Satz. So, manche Menschen sagen dann irgendwann, Menschen sind ganz cool, aber Steine sind auch ganz nett.
Genau.
Und mal gucken, ob Steine wirklich so nett sind.
Ja.
Ich erkläre mal ganz kurz. Wir spielen tatsächlich gemeinschaftlich als ein Mensch hier. Startbildschirm. Startfeld. Und hier oben ist das Ziel.
Mhm.
Und hier ist ein Stein und auch der könnte nach oben rücken zum Ziel. Und wenn der Stein als erstes oben ankommt, hat der Stein gewonnen. Wenn wir als erstes oben ankommen, haben wir gewonnen. Ich muss jetzt aber auch sagen, bei uns endet jetzt einfach das Zielfeld bei der 2, würde ich sagen, damit wir das nicht in die Länge ziehen. Ja? Okay. Also wer als erstes auf 2 ist,
alles klar.
Gewonnen. Wie kann der Stein überhaupt gewinnen? Wie geht das denn? Ich habe hier 2 Steine, die jeweils auf einer Seite einfach nur Stein sind und auf der anderen Seite jeweils eine 1 sind. Das heißt, wenn ich die behandle, als wären es Würfel, kann ich entweder, wenn sie so landen, eine 0 haben oder wenn eine umgedreht ist, eine 1 haben, wenn beide umgedreht sind, eine 2 haben. Das sind die einzigen Antwortmöglichkeiten. Das ist nämlich ein Quizspiel.
Ah.
Und wir haben jetzt gleich Quizfragen und die Antwortmöglichkeiten sind 0, 1 oder 2.
Ja.
Und wir als Gruppe von 3 Menschen müssen uns einig werden, was unsere Antwort auf diese Frage ist. Und die Steine würfeln wir dann und dann mal schauen, ob die Steine smarter waren als wir.
Okay. Als Gast bin ich natürlich Primus Inter Pares.
Oh, oder? I don't know what that means.
Das heißt, meine Stimme ist entscheidend.
Oh.
Ich bin gespannt, ob das bei uns durchgeht. So, ich habe jetzt so gemischt, ich nehme jetzt die oberste Karte, da sind 3 Fragen drauf und auf der Rückseite sind die Antworten. Also ich kenne die Antworten auch noch nicht, ich verspreche es. Ich kann hier nicht cheaten, aber ich darf mir jetzt einfach, die mag ich. Wie viele der 7 Weltwunder der antiken Welt existieren noch immer?
1.
1 oder 2?
1. Nur die Pyramiden. Nur die Pyramiden von Gizeh.
Ja, die habe ich auch gehabt. Und ja, ich bin auch bei 1.
Aha, ich würfel mal, was die Steine sagen.
Mhm.
Oh, die sagen auch 1. Ja. Jetzt schauen wir mal.
Ja.
Oh, ihr habt recht, die Cheops-Pyramide. Das heißt, Stein 1, Mensch 1, Gleichstand. Die Karte kommt weg.
Okay.
Vielleicht machen wir doch bis 3. Mal gucken.
Ich liebe, dass ich das Spiel einfach kennenlernen darf. Gerade.
Ja. Ja. Nächste Frage. Oh, wie viele Frauen sind in den Ranking der bestbezahlten 100 Sportprofis der Welt zu finden?
Bist du die genaue Zahl?
0, 1 oder 2. Das sind die einzigen Antwortmöglichkeiten. Das alleine
ist ja an sich,
Das sagt doch schon alles.
Also noch der besten 100.
Der besten 100 Sportprofis in den Ranking.
Also ich könnte mir vorstellen, also dass die Yvonne, die Lindsay Yvonne da drunter ist, könnte sein. Michaela Schifrin. Ansonsten Tennis.
Serena.
Ja, ist aber nicht mehr.
Ne? Nee,
fürs nee. Also was Spiel ist
ich würde sagen,
24.
Ich würde sagen 2.
2.
Ich hoffe auf 2, sonst wäre es noch frustrierender, als es schon ist. Deswegen, wir legen uns auf 2 fest.
Ja. Ja.
Mal gucken, was die Steine so sagen.
Ja.
Die Steine sagen 1. Jetzt mal gucken. 2.
Oh, gut. Ach. Steht auch wer?
Ja, Serena Williams.
Sehr gut.
Auf Platz 33.
Okay.
Und Naomi Osaka auf Platz 29.
Tennis. Das ist Tennis. Ich, ja, Das hätte ich nicht
gedacht.
Wow.
Okay, das heißt, wir führen gegen die Steine. Aber wollen wir es so stehen lassen oder wollt ihr noch eine Runde?
Ah, komm, eine Runde noch.
Ja, ja.
Macht schon Spaß.
Ja.
Das ist toll, gegen Steine.
Absolut.
Ich finde, so Tage, wo man sich Zeit nimmt zum Spielen, sind einfach auch schön.
Okay, ich habe wieder gemischt. Ich nehme immer die erste übrigens. Mhm. Wie viele Buchstaben des Blindenschriftalphabets bestehen aus nur einem Punkt?
Das wäre eine Frage für dich.
Ja, ich weiß auch die Antwort.
Ich weiß es nicht, aber von der Logik her würde ich sagen, nur ein Buchstabe.
Was ist denn deine Logik?
Ja, wenn ein Punkt für zwei Buchstaben, dann könnte man es ja gar nicht mehr unterscheiden.
Oh, wow. Gehe ich mit? Du hast ja gerade gesagt, als Gast bist du hier jetzt richtungsweit.
Das heißt, eins ist die Antwort?
Würde ich sagen, ne?
Ja, wir schauen mal, was die Steine so sagen.
Außer du weißt es besser.
Ich weiß es.
Okay.
Aber ich werde es nicht besser wissen, weil du hast recht. Und die Steine sagen zwei. Das heißt, wir haben gegen Steine sowas von gewonnen. Nur der Buchstabe A hat einen Punkt und sowas wie Q und Y bestehen mit jeweils fünf aus den meisten Punkten.
Okay.
Ne, wird dann komplexer.
Ah, spannend.
Und das ist witzig, du weißt, dass ich das weiß, weil mein Opa war blind und hat mit Brailleschrift natürlich auch gelesen. Und damit habe ich mich ein bisschen intensiver auseinandergesetzt aufgrund dessen. Und er hat immer geschummelt beim Kartenspielen, bis ich das verstanden habe. Weil auch da war Brailleschrift drauf, also es ist ein Skatblatt, da war Brailleschrift drauf und er hat immer gemischt und ausgeteilt.
Ja.
Dieser Fuchs hat sich einfach gemerkt, wer welche Karten gekriegt hat. Und ich habe mich immer gewundert als Kind, warum gewinnt der denn immer? Bis ich es verstanden habe. So, wir haben gewonnen gegen Steine.
Sieg. Darf ich, weil mir sofort eine Assoziation gekommen ist, auch die mir auch zum Thema Diversität. Vergangenheit, Berührungspunkte, Umgebung, Geschichte. Du hattest Berührungspunkte mit einem Blinden.
Mhm.
Hattest deswegen auch Berührungspunkte mit der Brailleschrift. Hast dafür dann Verständnis. Du hast eine Story. Ich finde es so wichtig und ich habe ja nun auch, bin 62, habe eine Reise auch durchlebt. Ich bin ja in Madrid geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Und damals auf dem Gymnasium war ich mit meiner halben spanischen Wurzeln, war ich der Ausländer. Es gab niemanden, der auch nur annähernd an mich, alles andere Deutsche. So. Und dann in der 11. Klasse kamen dann polnische Spätaussiedler dazu, in die Oberstufe. Was ich damit sagen will, zum Thema Diversität. Habt ein bisschen Geduld mit Leuten, die noch keine Berührungspunkte mit Diversität gehabt haben. Es liegt nicht immer an schlechtem Willen. Es liegt einfach daran, dass die Lernkurve dann noch nicht gestartet ist. Ich werbe um Geduld und dass eben nicht jeder sofort mit Verständnis und Empathie darauf anspringt.
Das mag ich, weil es auch zum Thema, das ist ein Aspekt, ne? Berührungspunkte, das gibt ja die Kontexttheorie und die Kontakttheorie dahinter. Also wichtiger Punkt, danke, dass du das nochmal betonst. Wollen wir mal reflektieren, was dieses Spiel jetzt mit Messbarkeit zu tun hat. Was ist eure erste Gedankenwelt?
Ja, ich meine offensichtlich, dass die Steine, das war Zufall, wie du gewürfelt hast. Es hat, sagen wir mal, klar, reiner Zufall. Und was jetzt noch spannend gewesen wäre, ist, wenn zwischen uns dreien Uneinigkeit bestanden hätte. Na, das war jetzt nicht der Fall, vielleicht auch in dem Kontext geschuldet, aber hat ja auch mal mit Wissen zu tun. Aber dann viel spannender wäre es gewesen, wirklich, wenn wir uns uneins gewesen wären. Wie hätten wir uns geeinigt?
Mhm.
Oh, spannend. Also Privilegien kann ich hier gerade nicht platzieren. Was ich da aber platzieren kann, war einen verdienten Erfolg. Ich habe doch hier Wissen mit, das weiß ich. Ich war bei Serena super schnell. Die muss da drin sein, das weiß ich. Und die Steine, die haben es ja gut und bin faul hier so, ne? Die kommen da so random um die Ecke und nur weil da einsteht. So. Und da war ich so wie oft habe ich mich schon mal geärgert, weil ich irgendwie denke, hey, ich reg mir hier den Mund fusselig mit Wissen. Und du kommst hier mit so einem random Meinung um die Ecke. Und ich denke mir so, finde ich, da war ich irgendwie.
Und dann auch in Widerstand zu gehen, ne? Und hätte es jetzt einen Unterschied gemacht, wenn die Steine gewonnen hätten für euch?
Ist sehr traurig gefunden.
Ganz ehrlich, nö.
Nein.
Nee. Weil ich habe meine Performance oder wir haben als Team unsere Performance, das Beste rausgeholt, was wir konnten. Und das ist für mich auch immer eine Maxime beim Sport, weil ich bin, ich habe viel Sport gemacht. Wenn ich mein Bestes gegeben habe und mein Potenzial abgerufen habe, dann war ich zufrieden mit mir. Und ich habe das auch genossen, wenn ich gegen bessere Spieler gespielt habe, weil ich habe was von denen gelernt. Ich war doch zufrieden mit mir, unabhängig davon, was die anderen.
Und wenn ich jetzt gesagt hätte, das ist KPI-Unternehmensziel hier? Und dann stellen wir fest, die Steine sind viel smarter als wir als Gruppe. Und eventuell hängt unser Job davon ab.
Das wäre ein Gamechanger gewesen.
Macht was, ne?
Total. Ich glaube, das ist sogar die Fortführung von dem, was ich gerade versucht habe. Ne? Also wenn ich doch hier so viel mitbringe und nicht gewinne, why?
Ja, ich denke gerade auch an meinen Unternehmenskontext. Durch mein Alter weiß ich natürlich auch viel, ne? Aber vielleicht auch wieder da so ein kleiner Aspekt zur Diversität, weil ich glaube schon, dass ältere Mitarbeitende auch ein diverses Element in ein Unternehmen mit reinbringen. Mit 62, ich glaube, mein Wissen wird, glaube ich, immer unwichtiger. Klar, die Halbwertszeit des Wissens. Es wird immer wichtiger, Flexibilität, mich auf neue Kontexte anpassen zu können. Und das ist dann das, was ich Wertvolles mitbringe. Und hier und da kann ich selektiv mit meinem Wissen dann vielleicht auch was Nützliches einbringen. Aber es wird immer unwichtiger.
Oh, du bietest mir schon wieder eine Vorlage. Die nehme ich. Weil das ist das vierte Element. Oh, wir haben hier heute ganz schön viel. Besserwisser. Kennst du das?
Nee.
Das ist ein Quizspiel, wo man es tatsächlich besser wissen darf. Und da gibt es so Kategorienfelder und es gibt Besserwissersteine. Das heißt, hättet ihr jetzt eine bestimmte Farbe gehabt und hätte ich jetzt beispielsweise, hättet ihr eine andere Antwort bei der Brailleschrift genannt, hätte ich sagen dürfen, ich weiß es aber besser. Und das, was du gerade mit reinbringst, im Sinne von, hey, ich habe hier ganz viel Wissen, das jetzt eventuell weniger relevant ist als aktuelles, keine Ahnung, das ist ja nicht altersabhängig, ne? Würde ich auch mal betonen an der Stelle. Und hier gibt es andere Kategorien. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal reingreife, ich habe mal drei Kategorien rausgezogen. Architektur, der Mensch und Design Mode. Wenn jetzt das die KPIs gewesen wären, statt, ne, wir müssen hier gewinnen gegen Steine, sondern ich hätte als Unternehmen gesagt, okay, wir brauchen jetzt Wissen im Feld Architektur, im Feld Mensch und in Design Mode, dann hätten wir sowas von verloren, weil die Fragen nicht dazu gepasst haben. Wenn wir aber die Fragen zur Seite gelegt hätten, was wäre dann vielleicht dabei rausgekommen? Also ich bin mir sicher, Design und Mode, da kennst du dich deutlich besser aus als ich, Timothy.
Da wäre jetzt auch meine Lieblingskategorie gewesen von den dreien.
Ich wäre voll bei der Mensch gewesen, da bin ich auch in dem Spiel selber total gut drin.
Okay.
Und dann weiß ich nicht, ist Architektur ein Feld von dir?
Nein. Aber hätte ich dann mitleben müssen.
Ja. Und ne, wenn wir daran gemessen werden, und da bin ich wieder bei Einzelerfolgen oder bei Team-Effort sozusagen, auch da zu schauen, okay, was soll denn eigentlich dabei rauskommen und wer kann alles dazu beisteuern oder werde ich nur anhand meiner einzelnen Leistung gemessen? Das hier war jetzt ein kooperatives Spiel, gemeinsam gegen die Steine. Ne, das davor mit dem Malen war so ein eventuell das eine oder das andere, das habe ich ein bisschen offen gelassen, mit Absicht. Und das, was du mit den Karten reingebracht hattest, war rein individuell erstmal. What's in it for me? Also wen kann ich als Unterstützerin mit reinholen, als Support? Und auch da, wenn ich jetzt als die Schöpferin, was meine Rolle hier war, geguckt hätte und nur anhand dessen, und deswegen mochte ich deine Frage so, Timothy, als du gefragt hast, so soll ich jetzt aus dieser Rolle heraus spielen? Oder als ich? Und hätte ich hier so mit der Rolle Schöpferin gespielt, hätte ich ganz anders geantwortet.
Noch kreativer als wahrscheinlich das hier ohnehin schon ist. Aber
ja,
das.
Ich hatte ja keinen Spielraum ansonsten. Ne? Sonst hätte ich vielleicht sehr blümerant beschrieben, was das Bild so ausdrücken soll. Oder, ne? Und wäre dann vielleicht anders rangegangen im Sinne von, malt doch mal ein Bild, das ausdrückt, was ein Mensch, der gerne spielt, vielleicht für Gefahren birgt. Keine Ahnung.
Ja.
Und dann wäre eine ganz andere Interpretation gewesen. Und dann hätten wir aber auch die KPIs, die Messzahlen, vielleicht gar nicht berührt.
Ich habe ja deinen Spruch auch schon auf dem T-Shirt gewürdigt. Ich lese den mal kurz vor. Equal rights for others does not mean fewer rights for you. It's not a pie. Das heißt, es kann endlos wachsen an Rechten. Und das kommt, da kommt mir die Analogie zum Thema Verhandeln auch sofort in den Kopf, weil vielleicht entgegen der landläufigen Meinung ist es gemäß einer bestimmten Verhandlungstheorie. Es gibt auch unterschiedliche Verhandlungstheorien. Aber gemäß einer, die ich im Kopf habe, nach der ich einige Trainings auch absolviert habe, ist es leichter, mit erfahrenen Verhandlern zu verhandeln, als mit unerfahrenen. Warum? Weil die erfahrenen Verhandler auf einen wachsenden Pie setzen. Das heißt, je kreativer wir mit Optionen und Lösungen umgehen, desto größer wird der Value, den man in einer Verhandlung erreichen kann. Und dann wird der Kuchen eben nicht kleiner, sondern größer. Und das ist halt das Schöne und das ist genau die Analogie. Nur weil jemand anders vielleicht auch in der Schule eine bessere Note hat, bekomme ich ja keine schlechtere. Das heißt, es kann auf beiden Seiten wachsen.
Oh, das gibt mir schon wieder so eine kleine Denkleistungsaufgabe hier mit rein. Mag ich. Danke, dass du drauf aufmerksam warst.
Gerne.
Das finde ich sehr schön. Und das, was du zeitgleich mit deinem Beispiel gerade deutlich machst, ist der Unterschied zwischen Output und Outcome.
Aha. Kannst du das mal ausführen?
Mhm. Wenn ich jetzt gerade Schule als Beispiel, wenn ich als Output eine Note habe, habe ich jetzt im deutschen Schulsystem Note von 1 bis 6. Mhm. Wenn ich eine 4 habe, ist das sehr klar einzuordnen im Verhältnis zu einer 2 oder zu einer 1 oder zu einer 6. Mhm. Also wir kennen das Verhältnis von, weil wir auch wissen, ab wann oder manche kriegen das transparent gemacht. Ich mache das an der Uni tatsächlich, wo ich Lehre habe, mache ich sehr transparent, anhand welcher Kriterien die Studierenden welche Note erhalten. Mhm. Also sie könnten, wenn sie pfiffig sind, das selber ausrechnen und ihre eigenen Arbeiten überprüfen. Mhm. In der Schule ist das eher so ein Vergleichswert im Sinne von, okay, ich weiß, was das jetzt bedeutet im Verhältnis zu anderen, aber ich weiß nicht immer, was bewertet wurde. Mhm. Deswegen finde ich dieses mit von Identik mit dem Bild auch so relevant und interessant. Aber Output ist die Note erstmal. Aber dass ich auf dem Weg dorthin, wie ich zu dieser Note kam, entweder auch krasse Herausforderungen in meinem sozialen Umfeld hatte oder eine Krankheit selber habe.
Stimmt.
Oder ob ich ständige Rassismuserfahrungen habe.
Hm.
Oder ob die Person, die mir Dinge versucht beizubringen, nicht sympathisch
ja.
ist. Auch das ist ein Faktor, den ich da nicht einkalkuliere. Das ist nicht sichtbar anhand der Note.
Das finde ich, da habe ich jetzt auch was gelernt. Du hast absolut recht. Und da kommt mir sofort das Stichwort Resilienz in den Kopf. Mhm. Übrigens ein Buchtipp, vielleicht habt ihr das schon gelesen, wahrscheinlich schon. Grit von Angela Duckworth. Genau, die hat auch einen TED-Talk, kann ich nur empfehlen. Da geht es viel um Resilienz.
Gesehen, genau. Das Buch habe ich nicht gelesen.
Ja, cool.
Ja.
Mhm.
Vielleicht noch ein Gedanken dazu, die Art und Weise, wie auf die 4 geblickt wird, je nachdem, wer du bist, ist halt auch, also wie werde ich hier bewertet?
Ja.
Ich denke an meine Schulzeit, wenn ich ein 4 nach Hause gebracht habe, hat mein Vater da ganz anders drauf reagiert, wie Eltern von anderen Kindern. Es gibt andere Sanktionen. Vielleicht ist es mir auch völlig egal, ob das eine 4 oder eine 2 ist. Mag ich sehr.
Ja, ja, guter Punkt.
Ja. Und weil ich Outcome jetzt noch nicht so gut erklärt habe, sondern nur Output. Outcome wäre dann eben auch, was habe ich, Resilienz hast du gerade reingebracht, das wäre ein gutes Beispiel für Outcome. Was habe ich auf dieser Gesamtstrecke dann gelernt? Was habe ich für zusätzliche Kompetenzen beispielsweise reingebracht? Und da passen deine Karten, die du mitgebracht hast, wieder sehr gut. Ne? Da steht ja auf der Rückseite Superkraft und Bedürfnisse. Und auch das kann ich ja auf dem Weg dorthin gelernt haben, erworben haben, aber es wird nicht gemessen.
Richtig, ja, absolut. Und das ist, finde ich, auch eine Verengung der Erfolgsformel, geschuldet der, sagen wir mal, ja, fehlenden Möglichkeit der Messbarkeit. Das sind Qualitätskriterien und die kann man, glaube ich, auch nur bewerten, wenn man sich intensiv mit einem Menschen oder einer Sache, einem Menschen insbesondere auch beschäftigt, dass man das innerhalb eines Teams überhaupt auch bewerten kann und sehen kann. Und das war das Schöne, bei meiner Henkelzeit mit meinem Team, ich habe genau gesehen, wie sich Teammitglieder entwickelt haben in der Zeit, insbesondere auch Praktikantinnen, die dann übernommen wurden, denen ich dann mehr Verantwortung gegeben habe und das hat funktioniert. Und die haben es eben anders gemacht als ich, aber sie haben es auf ihre Art und Weise gemacht und es hat funktioniert, es war wunderbar.
Ja, der Prozess, ne?
Ja.
Und da sprichst du auch so eine Langzeitbegleitung an. Ich habe vorhin schon mal rausgehört, Kurzzeit und Langzeit spielt da auch einen Unterschied. Also ist für mich ein anderes Messkriterium, ob ich sehr kurzfristig drauf gucke oder sehr langfristig. Ich meine, wir kennen das ja auch in unseren Kontexten, wenn wir als BeraterInnen, Coaches mit reingenommen werden oder als TrainerInnen, dass dann ganz häufig angenommen wird, hey, in diesem Zeitraum, sehr begrenzten Zeitraum, muss jetzt das und das und das und das alles erreicht werden. Und ich denke mir, okay, meinen Zauberkoffer habe ich jetzt nicht dabei, um die Geschichte, habe ich gerade zufällig rausgezogen, rückgängig zu machen oder da anpassen zu können, weil Kulturveränderung ist nicht durch einmal reinpieksen getan. Und das ist eigentlich das, was gemessen werden sollte und nicht eine Legitimation für, weiß ich nicht mal genau was.
Ja, voll.
Deswegen finde ich auch Auftragsklärung so wichtig. Und
auch beim Coaching ist das essentiell, ja, auch die Zielklärung. Ne?
Ja, genau. Und was soll am Ende anders sein? Und das ist der Outcome. Was soll am Ende tatsächlich anders sein? Und das zu gewährleisten, da handeln wir uns ja, oder da bewegen wir uns in unseren Arbeitsfeldern bei Dienstleistungen mit unsicherem Ausgang.
Du hast vorhin von der, ein sehr schöner Satz in den Raum gegeben, wir Menschen sind ja alle ExpertInnen unsere eigene Lebensbiografien. So, wer weiß um meine Diversität besser als ich selber? Das ist dann so eine
These. Definitiv. Da gehe ich mit dir.
Ja? Hm? So. Jetzt bringe ich zum Arbeitsplatz eine eigene Diversität mit, der vielleicht auf eine sehr menschliche Persönlichkeitsebene wirkt, aber auch sicherlich einen Einfluss auf meine Fähigkeit ausübt, wie gut ich meinen Job so für mich gestalte. Und jetzt kommt da einer und setzt sich mir gegenüber und will das strategisch auf den Markt platzieren. Und ich verstehe schon Menschen, die dann sagen, was haben so all diese Diversitäts- und emotionale Themen, meine Betroffenheit auf Diversitätsachsen, die ich ja hier mitbringe und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stelle und ein Unternehmen als Kompetenz zur Verfügung stelle. Und du sagst mir jetzt, wie das auf so einen Markt. Und ich, das sage ich dir nicht als Paco. Das war ja Teil meines Jobs. Ne? So, also ich saß genauso mit dieser Frage da. So, und jetzt behaupten wir auf der einen Seite, ne, jeder Mensch ist Expertin der eigenen Lebensbiografie. Ja. Und wir haben aber ExpertInnen, die uns jetzt sagen, strategisch beratungstechnisch, wie das auf dem Markt am besten zu platzieren ist. Und das zusammenzubringen, das hat diese Schein gerade in mir ausgelöst.
Okay.
Macht das Sinn?
Ja, voll.
Wow.
Und ist das der Grund, warum vielleicht Menschen von Diversität als volatile und emotional, weil das was mit dir macht, wenn jemand sagt, ich kenne dich doch besser, als du dich kennst. Verstehst du, was ich meine?
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich gehe da, das habe ich ja gerade schon gesagt, ich gehe absolut mit dir, wenn du sagst, jeder Mensch ist natürlich der beste Experte seiner eigenen Diversität. Jedoch, dann kommt es wieder auf die Zieldefinition an. Wenn du dich in einen Unternehmenskontext begibst, dann begibst du dich auch in ein Spiel, auf ein Spielfeld. Dann lässt du dich da, glaube ich, darauf ein, dass du dich bis zu einem bestimmten Maße instrumentalisieren lässt mit deiner Diversität. Und da auch die eigenen Grenzen dann gegenüber dem Arbeitgeber auch darzustellen, das ist ja ein sehr, sehr, sehr feines Feld. Ne? Ich glaube, da kann man niemandem vorwerfen, dass du, sagen wir mal, vielleicht auch manipuliert wirst. Ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen, eine Hohlschuld, eine Bringschuld, ein ständiges Austarieren der Grenzen. Da sollte man, glaube ich, auch ein bisschen milder miteinander umgehen. Das ist so komplex, da kann man nicht von dem anderen erwarten, dass das immer sofort richtig einsortiert wird.
Ich glaube, deswegen ist es auch relevant zu gucken, was wollen wir überhaupt, ne? Welche Art von Kulturwandel, was wollen wir am Ende raus haben? Wofür? Wofür ist es denn eigentlich gut? Und das gilt ja in Lernsettings genauso, ne? Paco, du hast so ein paar schöne Beispiele auch mit reingebracht. So, was ist denn in diesem Learning Development? Und ich meine, wir waren alle drei in dieser Rolle, ne? Dass wir dann auch eventuell so ein Dashboard hatten mit, hey, wer war alles in diesem Training und wie wurde es ausgewertet, wie schnitt die Trainerin oder der Trainer notentechnisch ab. Na, auch das war ja, ne, hatten wir gerade schon mal ein bisschen reflektiert, eine Vergleichbarkeit dessen. Und anhand derer wird dann vielleicht auch entschieden, wer kommt da wieder rein.
Ja.
Und auch das ist ein, die Folge hatten wir mit Yannick Pannheim, ne? Wie unbequem darf es sein? Und ist das auch okay, dass etwas unbequem ist? Und wird das berücksichtigt in der Messung dessen?
Ja, da fällt mir sofort wieder eine Geschichte ein. Als ich bei Mercury International angefangen habe, das war 2004, war ein sehr, sehr großer Kunde von uns Siemens, der Siemens Learning Campus, globale Trainings-Key-Account. Und da bin ich relativ schnell dann, ich bin autodidaktischer Trainer, habe das also nie gelernt, bin ich dann in so ein Setting gekommen und wir haben damals immer mit einem Siemens-Trainer zusammen trainiert. Das war ein Dreitagestraining und ein Mercury-Trainer. So, dann bin ich da reingeworfen worden. Hab natürlich die Woche vorher nicht eine Nacht geschlafen. Das war Horror. Ich war so nervös und war in diesem ersten Training super grottig. Ich war so schlecht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe die Slides abgelesen. Es war Horror. Ich weiß nicht, wie die Teilnehmer das ausgehalten haben. Zum Glück warum auch immer, fiel ich den Siemens-Leuten, die das beurteilt haben, weil das ne, wurde dann beurteilt hinten mit Beobachtern, war ich denen sympathisch und die haben Potenzial in mir gesehen. Das heißt, ich wurde noch ein zweites Mal zugelassen, ich bin nicht durchgefallen. Ja, und dann war ich 11 Jahre lang einer der Trainer, die am meisten Siemens-Trainings auch gemacht haben, weltweit für die. Ne? Das heißt, man hat mir eine Chance gegeben, da war ich so dankbar für. Und ich glaube, ich habe sie genutzt. Danach muss man dann eben auch performen. Aber das, ich finde, da stecken so viele Sachen drin. Es ist eben dann nicht das erste Mal, dass dann sofort alles richtig. Es ist ein Weg. Man muss resilient sein. Man muss die Chance ergreifen. Man muss Leute gegenüber haben, die diese Perspektive, das Potenzial sehen. Das ist auch Business, ne?
Das passt so gut zu den Karten, die du dabei hast. Und das passt auch so gut zu dem, was Timothy vorhin schon meinte, im Sinne von, wenn ich der Person sympathisch bin, ne? Dass da natürlich auch Biases mit drin sind. Deswegen sind diese Messkriterien, die sie in der Wissenschaft, die ihre Berechtigung haben, ja. Ne? Mit Validität, Reliabilität und Objektivität. Wir können nicht objektiv sein. Nee. Und das war überhaupt nicht objektiv. Nee. Weil wenn es objektiv gewesen wäre, wärst du da nicht 11 Jahre gewesen.
Definitiv.
Oh wow, was ist schon eine Geschichte. Jetzt reflektiere ich so meine eigenen Chancen, die da so, ja. Toll.
Ja, man ist eben auch auf Menschen, auf Förderer, auf Mentoren angewiesen. Und ich finde, das ist auch eine schöne Message, gerade an jüngere Leute. Es ist eben nicht alles nur Kennzahlen, es ist auch viel Mensch dabei und nutzt diese menschliche Komponente. Weil ich liebe es, mit jüngeren Leuten zu sprechen, zu interagieren, auch meine Erfahrungen zu teilen. Und diese Komponente darf man nicht unterschätzen als junger Mensch. Das ist auch wichtig für eine Karriere.
Ich bin dir so dankbar gerade für diesen Impuls. Und ich sage dir auch direkt, also wir hatten es ja vorhin schon im Gespräch, ne, dass ich erlebe einfach ganz oft, wenn du aus so einer humanistischen, menschlichen Ecke irgendwie heraus argumentierst, dass dir Menschen dann sowas wie Messbarkeit gar nicht zutrauen oder irgendwie Strategie entwickeln.
Stimmt.
Und ich denke mir immer, naja, Menschlichkeit kann man sicherlich auch, das ist eine Folge für einen anderen Tag, es ist auch messbar. Ja, wir haben doch auch da sowas wie Empathie oder so, keine Ahnung, Gefühle. Ja.
Was ich gerade, wieder ein witziger Zufall, als ich gerade dieses Menschsteinchen gesucht habe, die zwei, die ich zuerst rausgezogen hatte, sind Technik und Politik.
Okay, wow.
Das ist halt auch ein krasses Spannungsverhältnis zwischen diesen
Politik gerade in unseren Tagen. Ne? Boah.
Und auch da, ne, eine Messbarkeit, politische Messbarkeit. Da gibt es ja jetzt die Faktencheck-Tools, wo ich sehr dankbar bin. Ja. Was ist alles Fake und was ist eine Lüge? Und das nochmal anders messbar zu machen und dadurch auch verständlich zu machen. Da geht es gar nicht um Legitimation, sondern um Aufklärung. Und hey, hier ist eine Datenbasis, die wir nutzen, und das wäre eben die Interpretation von Daten wieder, wo wir vorhin schon mal dran vorbeikamen, die ich sehr schätze. Und deswegen diese neue Technologien, die machen es uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch einfacher, machen aber eben auch Herausforderungen, die ganz neue sind, im Sinne von, was messen wir es, wie interpretieren wir es. Und darum mochte ich auch, Timothy, was du am Anfang meintest, ne? Ich mache nichts mit Zahlen, wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehen kann.
Ja, danke. Das Beispiel, was Gedi und ich heute Morgen, ich will versuchen auch vor der Folge nicht zu viel zu sprechen, aber ich bin heute Morgen aufgestanden, habe so zurückgedacht und ich kann mich so gut erinnern, im besagten Setting war eines der ersten Maßnahmen, der aus Data abgeleitet wurde zum Thema Diversität in diesem Unternehmen. Und das will ich bitte für alle, die zuhören. Ich kritisiere das immer und dann sagen Menschen, das ist aber auch in Ordnung und das stimmt. Da wurde so eine Art mitarbeitenden Stammbaum draus gemacht, die im Personaleingang dann hing. Wo wir dann reinkamen, da waren nur Bilder von allen Angestellten im Laden mit Fäden auf so eine Weltkarte. Wo kommen wir denn alle her? Welche Sprachen sprechen wir? Hattest du jetzt, schweife ich hier mit den Armen ein bisschen aus. Und das habe ich damals so reflektiert und stand da mit einer Kollegin und ich mochte so sehr, was sie gesagt hat. Das war so, ah ja, okay, jetzt weiß ich, wo alle herkommen. Ich weiß, welche Sprachen hier gesprochen werden. Aber die Personen kenne ich doch trotzdem nicht. Und die folglich auch nicht die Lebenserfahrung. Und das ist für mich so das, was du gerade und du jetzt eben auch mit deinem, ich weiß es nicht, Brené Brown sagt in ihrer TED-Talk, das fand ich so toll, vielleicht gibt's auch Data mit Seele. Und vielleicht sind Geschichten Data mit Seele.
Ja.
Und das holt mich ab.
Ja.
Ja, auch im Sinne von, was machen wir mit diesen, und deswegen bin ich so, ja, vorsichtig mit, wie interpretiere ich diese Dinge. Ich weiß nicht, ob das nur im Diversitätskontext ist. Ich gebe auch zu, ich habe mit KPIs außerhalb von Diversität und HR nicht so viel zu tun gehabt. Vielleicht ist es da was Besonderes, weiß ich nicht.
Nee, ich glaube, du bist zu Recht skeptisch. Das mit den KPIs ist ein total zweischneidiges Schwert. Das ist eine, wie ich finde, zwar zulässige Simplifizierung von Prozessen von Dingen. Vielleicht ist es auch, liegt es auch in der menschlichen Natur, dass wir versuchen, dann Dinge auch in Zahlen messbar zu pressen. Aber es ist eben eine Simplifizierung von Kontext.
Ja, mag ich sehr, das nochmal so sehr pointiert darzustellen, Fakko. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein ganz kurzer Gedanke, warum ich OKRs so gerne mag als System. Ne? Da geht es weg von KPIs, sondern tatsächlich, da bin ich schon wieder, Outcome-orientiert zu denken. Ne? Die Stakeholder, die du, Paco, schon mal angesprochen hattest, auch mit den Rollen hier. Da zu schauen, wen berücksichtigen wir alles und wen gar nicht. Aus welcher Perspektive heraus gucken wir eigentlich drauf? Weil wenn wir jetzt nur aus Seite Stein, dann ist für Stein hier gerade ein Misserfolg passiert. Wenn wir aber auf Seite Mensch gucken, das ist jetzt ne, ein übertriebenes Beispiel. Und bei OKR geht das relativ einfach, Messbarkeit darzustellen anhand relevanter Punkte für die Menschen, orientiert an Zielen. Und bei KPI werden diese Faktoren ganz gerne mal ein bisschen außer Acht gelassen, ne, die Kontextfaktoren. Deswegen mag ich das, dass du gerade nochmal darstellst. Es ist sehr simpel runtergebrochen, was eigentlich ein sehr komplexes System ist.
Absolut. Wichtig auch bei der Entscheidungsfindung, finde ich jetzt auch, ne, weil du das gerade nochmal genannt hast mit den Karten, ob ich mich jetzt mehr in Richtung eines Mentors oder Supporters bewege, versuche ich den noch zu verbessern, die Position, oder gehe ich in Richtung, ich versuche den Gegner oder die Gegnerin, in Anführungszeichen, mehr zu neutralisieren. Das ist ja eine Entscheidung. Und wichtig meines Erachtens ist die Selbstreflexion, die bewusste Entscheidungsfindung, dass ich diese Dinge zumindest mal reflektiere, systematisiere, um dann eine bewusste Entscheidung zu treffen und das dann auch für mich, und das hat auch viel mit Selbstwirksamkeit zu tun, dass ich dann auch davon überzeugt bin, was ich tue.
Das heißt, selbstgewählte Gütekriterien sozusagen?
Genau.
Ja, mag ich. Okay, ist das der Punkt, wo wir nochmal gucken, sind wir überall vorbeigekommen? Da war sehr viel. Paco, gibt's noch irgendwas, wo du sagst, oh, das ist ein Punkt, den hätte ich gerne noch angesprochen in dieser Folge, damit ich halt nachts noch gut schlafen kann?
Ja, ehrlich gesagt, nein. Ich glaube, also ich durfte hier ganz, ganz viele Dinge anbringen. Vielen Dank dafür.
Oh, wie schön.
Das ist sehr, sehr gerne.
So, was nehmt ihr denn mit?
Hier kommen die Taschenweisheiten zum Mitnehmen.
Paco, hast du schon irgendwas?
Also ich nehme mit, dass das Thema, und das wusste ich natürlich intuitiv auch schon, aber es ist mir nochmal wirklich bewusst geworden, das Thema KPIs, gerade auch mit solchen weichen Themen, erheblich mit Vorsicht zu genießen ist. Es ist, man auch unternehmensseitig wiegt man sich da in einer falschen Sicherheit, dann komplexe Prozesse, komplexe Kontexte, sagen wir mal, reduzieren und runterbrechen zu können. Ich glaube, man muss sich bewusst sein, ich bin überzeugt, man muss sich bewusst sein, dass es eine falsche Sicherheit ist. Man kann es versuchen. Es ist manchmal die einzige Möglichkeit, komplexe Dinge zu reduzieren, sichtbar zu machen, aber es ist eine falsche Sicherheit. Und man sollte immer auch, sagen wir mal, den Blick weiten und die weichen Themen und die weichen Faktoren auch mit einbeziehen.
Mhm. Danke, Tim. Timothy, was nimmst du heute alles mit?
Ich fange in eine ähnliche Ecke, wo du gerade aufhörst, an. So viele Jahre als wissenschaftlichen Mitarbeiter gearbeitet und der Satz, der irgendwie bei mir gerade aufklöppte, war so, respect the data. Ne? Also geh mit Data so um, wie Data es verdient hat. Ja, und das fasst, glaube ich, gut zusammen, was ich die ganze Folge versucht habe zu sagen, warum ich da einfach nicht zögerlich bin, aber vorsichtig bin. Mag ich sehr. Wow, so viel in dieser Folge von, also ich habe begonnen so mit der Idee, so wie habe ich damals in dieser Rolle überhaupt mit Data agiert und was waren die Erwartungen an meiner Person oder nicht mal an meiner Person, sondern an meiner Funktion, wie ich das tue, und dafür fand ich diese Karten auch nochmal eine super Möglichkeit. Ich hatte spontan dann gefragt, bin ich jetzt gerade in dieser Rolle, bin ich das nicht? Das hat was mit mir gemacht, nochmal mich da zu verorten. Das bringt mir auf eine ganz persönliche Ebene, und das nehme ich heute auch mit, ein bisschen Entlastung, weil ich natürlich auch eine Betroffenheit diese Achsen gegenüber habe als Mensch. Und ich weiß noch nicht, dann muss ich noch ein paar Tage drüber nachdenken, ob eine Rolle für mich da entlastend oder befördernd oder was genau das für eine, aber diese, merkt ihr schon, in dieser Folge war mein Hirn damit befasst, diese zwei Teile in mir nochmal in Einklang zu bringen.
Okay.
Das fand ich hier richtig gut. Ich bin dir super dankbar für die Geschichten und die Erfahrungen, die du heute mitgebracht hast. Das war total spannend zu hören. Ja. Und das sind gerade meine Taschenweisheiten.
Oh, schön. Ich war gerade kurz im Widerstand, als du das mit Respect to Data und das mit den Rollen hat es wieder aufgelöst.
Ah,
weil mir geht es eher darum, respect what you don't see.
Ah, ja.
Und wer gestaltet diese Zahlen einerseits, wer erhebt sie, über was und wen, wer präsentiert sie mit welchem Zielbild. Und dass das immer eine Form von Manipulation der Geschichte auch ist.
Ja.
Deswegen, die Daten selber sind mir egal.
Ja.
Sondern die Art und Weise, wie es legitimieren soll für etwas und welche Maßnahmen dann davon abgeleitet werden. Wer profitiert dann davon und wer eben nicht. Deswegen den zweiten Teil, da ging ich dann wieder in die Richtung gedanklich. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen mitnehme heute. Zusätzlich zu, was wir in diesen ganzen spielerischen Elementen jetzt aufgedeckt hatten, war ja auch, wie sehr verschiedene Rahmenfaktoren dazu beitragen, ob ich etwas messen kann oder nicht. Und ob ich das messen kann, was ich eigentlich messen wollte. Und das hat ja super gut auch mit reingegangen in verschiedene Richtungen. Das ist sehr wohlwollend mir meiner Rolle gegenüber. Mochte ich auch. Und da dieses Wohlwollen hatten wir ja schon in der Sympathie auch. Das fand ich auch nochmal wichtig. Und nehme ich so mit, um da mir weiterhin Gedanken zu machen, wer bewertet wen, auf welcher Grundlage und wie sehr braucht es vielleicht manchmal auch Biases. Das ist eine Frage, die ich jetzt mitnehme. Dass wir, ne, die Biases nicht nur alle schlecht sind. Da profitieren ja auch Menschen davon. Und da eben zu schauen, wer profitiert denn davon? In dem Fall, in dieser einen Geschichte profitiertest du davon. Und ich finde es schön, dass du davon profitieren konntest. Ich mochte sehr diese menschlichen Faktoren hier. Lieben Dank.
Sehr gerne.
Danke dir auch nochmal für die Verquickung der spielerischen Elementen. Ja, ganz toll.
Sehr schön. Ja, wir machen jetzt weiter mit dem Spieleabend hier.
Ja, genau. Ja, Spieleabend. Ich habe das Gefühl, wir könnten hier Spieletage, Veranstaltungen veranstalten.
Wir hatten ja schon uns darauf geeinigt, dass ich euch Doppelkopf beibringe.
Ne? Freut mich
auch. Lieben Dank, dass du da warst, Paco.
Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke euch.
Und wenn ihr Dinge messbar machen wollt und total auf Zahlen fixiert seid und hier mit uns spielerisch Zahlen begehen wollt oder auch Worte oder anderes, Werte besprechbar zu machen, dann ladet euch hierhin ein, kommt auf uns zu, kommentiert hier drunter, vernetzt euch mit Paco auf LinkedIn.
Francisco Pelzing.
Ne? Ja, sehr schön. Wir verlinken auch drunter. Und dann freuen wir uns darauf, was ihr hier an messbaren Faktoren gefunden habt in der Folge.
So ist das.
Bye.
Bye.
Ciao, ciao.
Schön, dass ihr dabei wart bei Taschenweisheiten. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.